Ich habe euch den Galaterbrief mitgebracht. Wenn ich euch irgendwas empfehlen kann, wenn ihr irgendwo vielleicht mal an einem Nachmittag mal euch eine heiße Tasse Kakao oder Kaffee schnappen könnt und euer Verstand noch so hell ist, dass ihr es schafft, etwas zu lesen, kann ich euch nur ans Herz legen, euch mal den Galaterbrief am Stück durchzulesen. Am besten aus so einer einfachen Bibel wie Hoffnung für alle oder Gute Nachricht oder Neues Leben oder Neue Genfer Übersetzung. Nicht zu kompliziert. Und einfach mal wie so ein Liebesbrief den ganzen Galater von Anfang bis zum Ende durchzulesen. Dauert nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde. Das ist was wirklich, wirklich Wertvolles. Gerade jetzt an Weihnachten. Der Galaterbrief, diese Botschaft. Ich springe mal den einen Vers davor, weil der ist so Hammer. Das ist Weihnachten, Leute. Da steht: So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, um und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Papa, lieber Abba, lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch ein bisschen, etwas, alles, was ihm gehört. Hey, wer ist eigentlich an Weihnachten der Beschenkte? Du, von wem beschenkt? Von Jesus. Hey, du bist an Weihnachten der Beschenkte. Jesus will dich beschenken mit allem, was der Vater hat. Jesus ist gekommen, um aus Sklaven, aus Menschen, die Sklaven waren, Sklaven des Gesetzes, Töchter und Söhne zu machen und Erben. Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo du denkst, viel erben werde ich nicht, so materiell gesehen oder menschlich gesehen. Aber ich kann dir eins sagen, du wirst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ein Erbe sein. Du bist ein Erbe. Du wirst das Erbe schlechthin haben. Die Gemeinschaft mit Gott, Nähe Gottes, im Himmel sein, all die guten Dinge. Galater 4. Den ganzen Galaterbrief, ich werde mit euch durch den ganzen Galaterbrief gehen, ab Vers 4, durch richtig gute Verse. Es ist wirklich geballt eine Ladung vom Wort Gottes. Und die Botschaft ist, die Menschen waren in der Sklaverei. Die Menschen sind in der Sklaverei. Die sind Sklaven des Gesetzes. Und ich will es euch mal erklären. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Menschen, glaube ich, viel mehr Sklaven ihrer Neigung sind als vielleicht je zuvor. Der Unterschied ist nur, heute sagt man, das ist völlig okay. Wenn zum Beispiel ich bin ja verheiratet, habe zwei Kinder, drei, Entschuldigung, und eine Frau, und so viele Leute in meinem Alter verlassen zum Beispiel ihre Ehen und sagen, ich habe nichts mehr gespürt oder sagen, ich habe da woanders etwas anders gespürt und es fühlte sich richtig an, dem nachzugehen und das zu verlassen, was ich hatte. Und die sagen den anderen, boah, jetzt habe ich mich neu verliebt in die Sekretärin oder sowas und ich empfinde da was und sie folgen ihrer Neigung. Früher hätte man sich dafür geschämt, ne? Früher hätte man Angst gehabt, dass man vielleicht aus dem Dorf verstoßen wird oder so oder dass die Leute einem vor die Füße spucken. Und heutzutage sagt man, oh, das ist meine Freundin, das ist meine Ex-Frau und ich habe was Neues entdeckt. Also heute geht man mit Dingen raus und erzählt die, also mit falschen Neigungen, ja. Oder Leute sagen, ja, oh, ich mache ein Coming Out, ich oute mich. Und dann erzählen sie von Neigungen, die sie haben, die sie endlich ausleben können. Oder sagen, oh, endlich kann ich mal die Sau rauslassen, endlich kann ich mal sein, wer ich will. Und es wird so arg als Freiheit verkauft. Heute macht man Paraden der Freiheit. Und auf diesen Freiheiten werden Dinge gefeiert, wo ich sage, Leute, das ist doch keine Freiheit. Das ist doch, du hast eine Neigung, die ganz stark in dir ist und du fühlst dich hilflos, dem ausgeliefert und du hast nichts in dir, um dem zu widerstehen und dann gibst du dem nach. Und das verkaufst du den Leuten als Freiheit. Und jeder, der dir sagt, dass das nicht super ist, ist irgendwie verklemmt, komisch und intolerant. Ich glaube, dass Jesus gekommen ist, um die Menschen befreit zu machen. Und ich glaube, dass in uns Menschen Neigungen sind. Hey, der eine kommt vielleicht aus einer Familie, wo das eine starke Neigung ist, bei Problemen zu Alkohol zu greifen. Das ist vielleicht so eine, man hat das gesehen bei den Eltern, man hat das gesehen vielleicht bei den Großeltern. Und es ist so eine Neigung in der Familie da. Und die ist da. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann klammern sich Leute an den Alkohol und versuchen, dass er alle Probleme löst. Jemand hat gesagt, unter Managern ist, die haben so viel Druck heutzutage, die Manager, die kaufen halt nicht den Wein für 3 Euro, sondern die kaufen den Wein für 300 Euro. Aber die kommen Freitag nach Hause und trinken die ganze Flasche, um für etwas Entlastung zu sorgen, weil so viel Druck auf ihnen lastet. Also ganz viele Leute, die mit Managern, die coachen, sagen, die haben so starke Drogenprobleme, die haben so starke Probleme mit Alkohol. Die ganzen Designerdrogen, die es normalerweise für Jugendliche erfunden wurden, die nehmen Leute in hoher Verantwortung, weil die so viel Druck haben. Die sagen, da ist so viel Verantwortung, am Montag geht's wieder los. Wie werde ich den Druck los? Ich habe so eine Neigung dazu, irgendwie mich zu entlasten. Da ist keine Ruhe in mir, nichts bringt mir Ruhe, außer ich betäube irgendwie alle Sinne. Wir leben in so einer Zeit und Jesus sagt, ich sehe das, dass Menschen Neigung haben, dass Menschen in sich ihre menschliche Natur haben, die sie runterziehen will. Und ich will genau da kommen und ich will sie befreien. Ich muss mich erinnern an einen Mirko, Sohn eines Ehepaars aus einer unserer Gemeinden. Dieser junge Mann fuhr an einem Tag Fahrrad und er wurde von einem Mann geschnappt, missbraucht, ermordet und ein halbes Jahr hat man ihn nicht gefunden. Und später, und das war einer der Nachbarn, der hat ihn noch gegrüßt. Und er hatte selber Familie und hatte einen Sohn. Und bei der Frage, was ist denn passiert, sagt er, du, ich habe bei der Telekom gearbeitet und ich hatte so Druck auf der Arbeit. Und er war jemand, der eine ganze Zeit lang Pornografie angeschaut hat, Kinderpornografie und so weiter, hat alles auf seinem Rechner gefunden. Und der hatte Neigung in sich und er hatte nichts, diesen Neigung entgegenzusetzen. Und irgendwann hat es sich gesteigert, dass er irgendwann zu einem lebendigen Menschen übergegriffen hat. Und seine Erklärung war, ich hatte Druck auf der Arbeit. Und es hat mir in dem Moment geholfen, ich habe nicht an weitergedacht. Leute, wir sind eins der reichsten Länder, aber innerlich sind wir eins der ärmsten Länder, was das angeht. Die Leute sind gefangen, dein Nachbar grüßt dich vielleicht, aber du weißt nicht, was bei dem zu Hause abgeht. Menschen um Weihnachten herum tun schlimme Dinge und tun falsche Dinge. Und Jesus sagt, ich möchte kommen und Menschen Freiheit bringen. Ich möchte zu den Menschen kommen. Ich möchte meinen Heiligen Geist in diese Menschen hineinpflanzen, dass sie auf einmal eine Kraft haben, nämlich die Kraft Gottes. Dass wenn diese Neigung kommt, diese Neigung, die Kraft Gottes entgegenzusetzen und das zu neutralisieren und eine stärkere Kraft zu haben, die sagt, nein, so nicht. Gott will uns befähigen. Gott will Menschen befähigen, mit ihren kranken Neigungen klarzukommen und diesen kranken Neigung Jesus entgegenzustellen und seinen Heiligen Geist und ihm zu widerstehen. Wenn deine Freunde in der Schule oder in der Ausbildung oder in der Verwandtschaft dir sagen, ich konnte nicht anders oder ich kann nicht anders, so bin ich, so kläre ich die Dinge. Es ist so wichtig, denen zu sagen, ich kenne aber einen, der kann dich anders machen. Ich kenne aber einen, der kann dir helfen. Eine Kraft, Jesus ist dazu gekommen, um die Menschen aus der Sklaverei zu befreien und ihm Freiheit zu bringen. Und er will den Geist Gottes in die Menschen reinbringen. Und wenn der Geist Gottes in den Menschen drin ist und sie auf diesen Geist hören, wird er sie verändern von innen und wird sie kräftig machen und stark machen. Dass sie ihren falschen Neigungen, ihren schlechten Neigungen sich widerstehen können. Und so können Menschen, die früher aus einer Alkoholikerfamilie kommen, dem widerstehen und einen neuen Weg einnehmen. Oder Leute, die Gewalt gesehen haben in der Familie, auf einmal gewaltfrei ihre Kinder erziehen und gewaltfrei sein und nicht gleich zur Gewalt greifen, wenn Probleme kommen. All das, das ist Freiheit. Wir leben in einer Stadt, wo es eine Klinik gibt. Die müsste es nicht geben, Leute. Bad Dürkheim ist dafür berühmt, wie viele Kliniken wir haben. Und das sind keine Kliniken, damit dir die Haare länger wachsen, ja, oder keine Beauty-Kliniken in dem Sinne. Versteht ihr? Sondern da sind Menschen und man versucht an denen rumzudoktern, denen zu helfen. Und das ist alles gut und wertvoll. Aber wenn nicht Jesus da reinkommt, wenn nicht der Heilige Geist da reinkommt, verändert sich nichts. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mit Alkoholsüchtigen arbeiten und sagen, ganz ehrlich, du kriegst jemanden nicht trocken, wenn nicht jemand Neues in ihn reinkommt. Sag, Alkoholkliniken, wo es nicht am Ende darum um Jesus geht, haben eine riesige Rückfallquote. Und bei Kliniken, wo die Leute am Ende bei Jesus festmachen, hat man eine Erfolgsquote von 95%. Wenn die Leute am Ende des Entzugs Jesus gefunden haben, dann haben sie eine Chance, clean zu bleiben. Wenn der Heilige Geist ihnen Platz genommen hat, dann haben sie jemanden, der ihnen hilft, ihre Neigung sich entgegenzustellen. Aber wenn du den nur versuchst, gutes Verhalten anzutrainieren, der Mensch kehrt zurück zu dem, wo er herkommt. Und das ist nichts Gutes. Und der Galaterbrief, der ist so gut. Lass uns da reinschauen. Die Menschen, deine Nachbarn, sie sollen wissen, dass sie Gottes Töchter und Söhne und Erben sind und sein sollen. Aber oft kommen sie nicht in diese Berufung, weil sie diesen Jesus nicht kennenlernen, weil wir es ihnen vielleicht nicht sagen, andere es ihnen nicht sagen. Das ist auch unser Job. Galater 4, Vers 10. Ihr versucht Gott zu gefallen, indem ihr an bestimmten Tagen, Monaten, Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlasst. Also er schimpft mit denen so ein bisschen und sagt, hallo, ihr seid nicht Arbeiter oder Angestellte, ihr seid Söhne, ihr seid Töchter. Er sagt, hey, Gott kannst du nicht gefallen, indem du Dinge für ihn tust, indem du Regeln einhältst. So viele Religionen, geht es um Regeln. Bei Moslems geht es so viel um Regeln. Ich habe momentan mit Indern ein bisschen zu tun, da geht es um Regeln. Da muss das Ehebett in die richtige Richtung ausgerichtet sein. Es muss nach Norden ausgerichtet sein, damit die Ehe gesegnet ist. So ein Quatsch. Aber man hat den Leuten gesagt, beachte da, du musst das Ehebett richtig ausrichten Richtung Norden, dann stimmt alles. Vergiss es. Du brauchst Gott in deiner Ehe, in deiner Beziehung und den Heiligen Geist, damit du, wenn die Versuchung kommt, die deine Ehe sprengen könnte, damit du dich entgegensetzen kannst, damit du jemanden hast. Und auch wir Christen müssen aufpassen, dass es bei uns nicht irgendwann um Regeln geht. Ah, das ist gut, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Es soll um die Person gehen. Das ist ein hier 4,13. Bestimmt erinnert ihr euch noch, dass ich krank war, als ich zu euch zum ersten Mal die frohe Botschaft von Christus brachte. Wo ist nun eure Freude von damals geblieben? Paulus schreibt an eine Gemeinde und sagt, Leute, ich bin zu euch gekommen und ich war total schwach. Ich war krank. Ich war niedergeschlagen. Aber ich habe euch etwas gebracht. Also die Verpackung war mies, kann man sagen, ja? Kennst du das? Manchmal ist die Verpackung nix und du öffnest das, schmeckst das und denkst, Hammer. Werbung schlecht, Verpackung schlecht, Inhalt super. Und er sagt, ich bin gekommen, ich war schwach. Ihr habt das gesehen, aber ich brachte euch die gute Botschaft. Ich brauchte euch Christus. Den habt ihr kennengelernt. Und dann auf einmal flippt er euer Leben aus vor Freude. Ihr habt jemanden gefunden. Und dann sagt er, wo ist die Freude? Und das darf ich mir auch sagen, Herr, wo ist meine Freude? Ich darf zu dir sagen, wo ist deine Freude? Diese Freude, ich habe Jesus gefunden. Diese gute Botschaft von Jesus, die ist in meinem Herzen drin. Ich habe diesen Jesus kennengelernt. Wo ist eure Freude? Freude. Und wir dürfen zu Jesus sagen, Jesus, ich erinnere mich an diese erste Liebe. Ich erinnere mich, wo ich es gerafft habe, wer du bist und was du in meinem Leben tun willst. Ich will neu diese Freude. Oder wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, erlebe diese Freude. Freude, wenn Jesus in dein Leben kommt. Das ist der Hammer. Galater 4,19. Aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen. Und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Also die Galater, die haben angefangen, auf ihr Lehrer zu hören. Und die ihr Lehrer haben im Grunde genommen gesagt, pass mal auf, gebt uns Geld und wir sagen euch, wie ihr alles richtig machen könnt. Und sie haben dann letztendlich gesagt, ihr müsst ganz viele Regeln beachten. An dem Tag darfst du Fleisch essen, an dem Tag nur Gemüse, da ist Vollmond, da darfst du nichts machen, kleide dich so und so, dann ist okay, mach deine Haare so und so, dein Rock soll so und so kurz und lang sein, hier diese und jene Regel. Wenn ihr alles richtig macht, dann liebt euch Gott. Und dafür gibt es eine Strafe und dafür gibt es eine Strafe und dafür gibt es eine Strafe. Und manchmal neigt unser Herz dazu, Regeln zu haben. Gell? Das gibt so ein bisschen Sicherheit. Ne? Aber hier sagt er, hey Leute, ich habe euch nicht Regeln gepredigt, ich habe euch eine Person gepredigt, ich habe euch einen jemanden gepredigt. Und ich treffe auf religiöse Menschen anderer Religionen, also gerade nicht Christen, Moslems, Hindus und so weiter. Und die reden gleich über ihre Regeln. Und es ist so wichtig, denen zu sagen, bei uns geht es nicht um Regeln, bei uns geht es um diese Person. Und diese Person, die verändert uns, diese Person soll sie prägen. Und daher, es geht um den richtigen Inhalt, nicht die Packung. Kennt ihr diesen Satz so manchmal in Dörfern? Oh, ich würde das und das machen, aber was sagen die Leute? Dieses Bewusstsein, man denkt ganz viel darüber nach, bei dem, wie man handelt, wie man lebt, was sagen die Leute? Was sagen die Menschen um einen herum? Und ich sage, hey, das Wichtigste, was dich kümmern sollte, was sagt er, die eine Person, was sagt Jesus? Das sollte dich interessieren, das sollte dich kümmern. Das andere, du musst darauf vertrauen, dass wenn Jesus mit dir okay ist, dass andere okay, auch okay damit sein werden, die Leute, auf die es drauf ankommt. Versteht ihr? Lebe nicht nach dem, was dein Nachbar denkt, sondern frage Jesus, wie soll ich leben, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich machen? Und das andere wird passen. Die Frage, wer prägt mich, von wem lasse ich mich prägen? Prägung ist, oh, du darfst dich prägen lassen mit 50, 60, 70, 80 und mit 19 und mit 15 und mit 10. Prägen lassen von einer Person. Warum? Weil diese Person dich liebt, weil diese Person für dich was Gutes hat. Das ist so schön, wie ihr das sagt, hey, ich leide Geburtswehen für euch und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Was ist das Ziel? Dass Christus euer Leben prägt. Manchmal sagt man über Ehepaare, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, vielleicht 10, 15 Jahre und man kennt den Mann vielleicht von früher und dann erkennst du, der ist jetzt ganz anders. Und dann sagt man manchmal so, die hatten aber ganz schön verändert. Ja, hoffentlich zum Guten. Hoffentlich ist ein verheirateter Mann nicht so, wie er vor 15 Jahren war, sondern hoffentlich hat diese Ehe Auswirkungen auf ihn, hat ihn umgeprägt, ihn verändert und hoffentlich in eine gute Richtung. Da hat ein Mensch jemanden geprägt. Und so soll Jesus dich prägen, Jesus dich verändern. Du sollst nicht derselbe bleiben. Galater 4, 23. Da wird die Geschichte von Abraham und Sarah und der Sklavin genommen. Das haben wir letzten Sonntag in der Predigt behandelt. Da ist ja dieser Abraham und diese Sarah und Gott sagt, Leute, ich habe was Tolles für euch, ich will euch Nachkommen geben. Es wird bald kommen, wartet. Und Gott gibt Versprechen und wir sollen warten und der Mensch hält es nicht aus, es dauert ihm zu lange, ne? Und so sagen die hier, Sarah sagt das, krass, hier ist meine Sklavin, geh mit ihr ins Bett, zeuge ein Nachkommen, dann haben wir zumindest Häkchen dran, ein Erbe ist da und der Laden geht weiter. Und sie entscheiden sich für diesen verrückten Weg. Der menschliche Weg. Und aus diesem menschlichen Weg, mit der Sklaven zu schlafen, entsteht ein Sohn und später schenkt ihm Gott den versprochenen Sohn. Und dann gibt es zwei Söhne und der eine steht für das Kind der Sklavin und das eine steht für das Kind der Freien. Und auf uns übertragen jetzt, der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Schön gesagt. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Und wenn man das Fazit davon zieht, wer nicht auf Gott wartet, sondern lieber handeln will, erlebt nicht Freiheit, sondern Zwang und Gefangenschaft. Ich meine, der ist ins Bett gestiegen mit einer Frau, die hat er nicht geheiratet. Der ist ins Bett gestiegen mit einer Frau, das war nicht seine Ehefrau. Und daraus ist Chaos pur entstanden und eine Patchwork-Familie und alles crazy, verrückt. Fast ist ein Mord geschehen in der ganzen Sippe. Weil der Mensch machen wollte, weil er nicht warten wollte. Und heute leben wir auch in so einer Zeit, wo die Leute sagen, oh, ich habe mich danach gefühlt. Oder ich habe Gott gesagt, du solltest mal, ich gebe dir bis morgen Zeit. Und bis morgen hat Gott nicht gemacht, also habe ich gemacht. Das sagen manchmal die Frommen auch, ne? Ja, ich habe gebetet und ich habe Gott gesagt, ich warte noch eine Woche. Hey, wer bist denn du, um Gott zu sagen, dass du eine Woche wartest? Aber ich habe mit Gott einen Deal ausgemacht. Also die nächsten 2 Stunden kann er was machen. Wenn er nichts macht, dann mache ich. Hey, wer bist denn du, um Gott Zeitpunkte zu setzen? Und am Ende kommen die Menschen in Unfreiheit und Gefangenschaft. Vielleicht auch finanzielle Entscheidungen, die in eine Gefangenschaft landen. Man ist voller Schulden und man kann nicht mehr Gott geben, man kann nicht mehr Gott dienen, weil man irgendwo sein Ding gemacht hat. So viele Menschen sind gefangen, so viele Menschen in Deutschland sind überschuldet, all das. So viel Leid in vielen Ehen, weil da keine Freiheit ist in dem Bereich. Und Gott sagt, hey, warte, vertraue mir, erlebe Freiheit, indem du wartest. Es kommt auf die Beziehung an. Wenn du Beziehung zu jemandem hast und du vertraust dem, dann bist du auch bereit, auf ihn zu warten. Und wenn wir manchmal nicht auf Gott bereit sind zu warten, bedeutet das auch, dass unsere Beziehung noch nicht so tief ist. Steht ja. Also ich bin seit 12 Jahren verheiratet. Nach 12 Jahren sage ich langsam, ist es besser, wenn ich Dinge mit meiner Frau bespreche. Das Ergebnis ist wesentlich besser, als wenn ich alleine handle. Es ist besser, wenn es unsere Entscheidung ist und wir beide der Meinung sind. Es ist viel einfacher, später damit zu leben, als wenn ich nicht mit ihr rede und einfach irgendetwas mache, was auf uns beide Auswirkungen hat. Oh, was habe ich da für Dummheiten gemacht? Was habe ich da für Böcke geschossen? Die bade ich bis heute aus. Und weil die Beziehung gewachsen ist, mittlerweile vertraue ich ihr viel mehr und sage, auch wenn es manchmal langsamer geht, ist es besser, Dinge mit ihr zu besprechen, die mit ihr gemeinsam zu machen. Genauso mit Gott. Sag Gott, ich habe diesen Wunsch, ich habe in meinem Herzen, das wünsche ich mir, aber Herr, was ist deine Idee, was ist dein Plan? Ist es jetzt für mich dran? Ist es nächstes Jahr dran? Soll ich warten? Soll ich tun? Gott, dein Wille geschehe. Vertrauen, am Ende ist es besser, wenn Gott mit im Boot ist. Galater 5, Vers 1. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Interessant. Jesus sagt, ich bin zu euch gekommen, ich habe euch frei gemacht. Und ihr lebt aber noch auf dieser Erde und schon wieder werdet ihr dazu gezogen, Dinge selber zu machen. Schon wieder werdet ihr dazu gezogen, euch wieder zu versklaven. Mir nicht zu vertrauen. Dinge zurückzugehen zu alten Mustern, zurückzugehen zu altem Verhalten. Gott zu sagen, Gott, ich vertraue dir hier und da nicht mehr so arg, ich mache das lieber selber. Hey, lass dich nicht wieder versklaven, bleib ein Freier. Lass dich nicht gefangen nehmen von den alten Dingen. Und es kann unterschiedlich sein. Wir können jetzt beten und sagen, Gott, zeig mir die Dinge, die mich gefangen halten. Gott, was ist in meinem Leben so das Thema? Und Gott wird dir durch den Heiligen Geist zeigen, was sind so Bereiche, die dich stoppen, die dich so festhalten, wo du nicht vorwärts kommst. Dinge, die deine Füße zementieren, dass es irgendwie nicht weitergeht. Gott wird dir diese Dinge zeigen und sagt, ich möchte dich in eine Freiheit bringen. Und unser, mein und dein Verantwortung, mein und dein Job ist es, frei zu bleiben und immer wieder diese Dinge rauszuschmeißen. Und sagen, Herr, wo habe ich mich wieder festzurren lassen von den falschen Dingen? Wir sind zur Freiheit berufen, Galater 5, 13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, eure sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Der Mensch kann nicht frei sein ohne Gott. Der Atheist kann nicht frei sein ohne Gott. Der Agnostiker kann nicht frei sein ohne Gott. Egal wie sehr er seine Freiheit da anpreist. Wenn eine Neigung, wenn eine Versuchung in sein Leben kommt, hat er nichts, um entgegenzuhalten. Er ist machtlos, er hat nur sich selbst. Die Natur, die Neigung, die Versuchung zerrt an uns. Und nur mit Jesus können wir Überwinder sein. Manchmal sagen wir, okay, der eine ist Christ, der hat die Religion und der andere hat die Religion, der hat die Religion und wir sind da so tolerant. Aber wir müssen wissen, Jesus sagt, jeder, der nicht an mich glaubt, der hat keine Kraft, um seinen Neigungen entgegenzuhalten. Der ist machtlos. Der kann die Gesetze einhalten, der kann versuchen, die Regeln seiner Religion einzuhalten. Aber das ist nicht Freiheit. Ich nehme mal so ein Extrembeispiel. Der IS, der Islamische Staat, die halten sich sehr für religiös, weil sie wollen einen Gottesstaat errichten. Und dann hört man von den Dingen, was da so abgeht, intern. Moralische Dinge, wie sie mit Frauen umgehen, so, I'm sorry, aber das ist echt nicht Freiheit. Wie die mit ihren Gefangenen umgehen, ich finde, das ist echt keine Freiheit. Du merkst, das ist ein ganz, ganz anderes System dahinter. Und viele finden es so schrecklich, dass sie sich deswegen davon abwenden, weil sie sagen, das ist alles andere als das, was uns versprochen wurde. Das ist keine Freiheit. Und menschengemachte Religion kann nie Freiheit sein, wenn da nicht der Befreier drinsteckt. Und es gibt eben nur einen. Ich finde es schön, ich habe es überschrieben, geistliches Immunsystem. Jetzt in der Winterzeit ist so wichtig, dass du ein gutes Immunsystem hast. Dass wenn die Erkältung kommt, dass dein Immunsystem hochfährt, und bam, die Erkältung zurückschlägt, ja? Den Virus zurückschlägt. Du brauchst ein starkes Immunsystem und genauso geistlich. Wenn Angriffe kommen auf unser Leben, brauchen wir ein starkes Immunsystem, das zurückschlagen kann. Und Galater 5, 17, die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Und weißt du was, ich habe festgestellt, ich glaube, unsere Umgebung kennt diesen Geist überhaupt nicht. Wir leben in einer Umgebung, umgeben oft von Menschen, die kennen dieses geistliche Immunsystem nicht. So oft sagt man, ich hatte deine Neigung, ich bin ja gefolgt. Nein, wir sagen nicht mal Neigung, die Leute sagen, ich hatte das Gefühl, das und das zu tun. Oh, ich musste eine Entscheidung treffen und dann hatte ich das Gefühl, dass das richtig ist. Ich habe auf meinen Bauch gehört. Also ich habe Kinder, aber denen brummt es manchmal komisch. Ja? Wie gut, dass sie nicht alle Entscheidungen von ihrem Bauch abhängig machen. Aber wir sind so eine Gefühlswelt. Und Jesus sagt hier, wenn es in deinem Bauch, wenn es in dir nicht den Heiligen Geist gibt, hör bitte nicht auf deinen Bauch, hör bitte nicht auf dein Herz, hör bitte nicht auf dein Gefühl. Hör auf den Heiligen Geist in dir, hör auf den Retter in dir. Weil die andere Stimme, die tut immer, na, die quatscht immer. Unsere Neigung, unsere menschliche Natur. Vor allem, wenn wir müde sind, wenn wir angeschlagen sind, dann kommen die ganz verkehrten Sachen. Dann sündigen wir am meisten, wenn wir so ein bisschen schlaff sind. Da bitte hör nicht auf deine Natur. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Geh lieber schlafen. Aber wie schön wäre es doch, wie es hier so heißt, hey, lass doch vom Heiligen Geist Dinge in dir wecken. Der Geist weckt in uns Wünsche, weckt in uns Neigung. Lass doch vom Heiligen Geist Dinge in dir wecken. Vielleicht weckt der Heilige Geist in dir die Neigung, hey, heute lasse ich meine Arbeit mal vom Nachmittag komplett liegen und ich nehme Zeit für Gott. Ich glaube, dass das eine Neigung ist, die der Heilige Geist weckt. Glaubst du das auch? Geh doch mal bitte dieser Neigung nach. Das ist doch mal eine Neigung. Oder vielleicht sag mal den Termin ab und hey, lies mal deine Bibel. Das könnte so eine Neigung sein, gell? Das könnte sogar so eine Neigung sein, die der Heilige Geist in dir weckt. Oder vielleicht fühlt es sich vom Fleisch her überhaupt gerade nicht danach zu beten, aber der Heilige Geist sagt, hey, können wir ein bisschen Zeit verbringen? Können wir miteinander reden? Ich habe was Tolles dir zu sagen. Könnte so eine Neigung sein, gell? Die ist vielleicht ganz leise, die Stimme, aber dieser Neigung nachzugehen, in eine ganz andere Richtung, vielleicht hast du es ganz anders hier vorgestellt den Nachmittag. Deine Neigung nachgehen, im positiven Sinne, ja? Eine vom Geist Gottes inspirierte Neigung. Hey, diese Stimme muss man suchen, gell? Man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss die anderen Stimmen runterfahren. So White Noise, ja? Man muss ein Geräusch auf die Ohren legen, was die anderen ausblendet und lauter ist und auf diesem Geräusch zuhören. Das ist dein Job. Das macht Gott nicht. Das ist unser Job, dass wir hier zu ihm hingehen und sagen, Gott, ich will was von dir, ich will von dir hören. Ich will Inspiration von dir. Ich will von, was hast du zu sagen? Meinen Willen aktivieren. Neigung in uns wecken. Nur wenn wir Gott bei uns haben, nur wenn wir den Geist Gottes in uns haben, können wir uns wehren. Und so viele Menschen in den Kliniken und zu Hause und manchmal auch in ihren sehr reichen Häusern sind einfach wehrlos, ausgeliefert. Und was sagt die Medizin? Ich gebe dir eine Tablette, dann spürst du nichts mehr. Jo, dann ist da hast du den Tag hinter dir, ne? Der Tag ist dann vorbei, du schläfst dann ein, aber der nächste Tag bringt ja dieselben Thematiken, dieselben Neigungen. Und zu sagen, ja, nimmst du mal die Pille, dann bist du halt ruhiger. Ja, das hilft, dass wir keine zu große Dummheit machen, weil wir haben gar nicht mehr die Kraft dazu. Aber es verändert nichts. Wir brauchen den Geist Gottes. Und er will uns helfen, er will Menschen frei machen. Galater 5, 24. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Und jetzt Aufforderung an dich, schlage ans Kreuz, beerdige, was dein alter Mensch verlangt. Wenn du Dinge merkst, hey, das ist mein alter Mensch, das ist meine alte Neigung, das kann manchmal vielleicht Zorn sein, das kann manchmal aber auch Minderwert sein. Ich finde, Minderwert ist in unserer Zeit so brutal. So viele Menschen in unser reichem Land empfinden Minderwert. Und weißt du was? Das ist unsere alte Natur. Und das muss man richtig beerdigen. Man muss es richtig zu Jesus bringen und ans Kreuz schlagen und sagen, Herr, dieser Minderwert, ich bin davon überzeugt, dass du das nicht in meinem Leben haben willst. Ich schlage diese schlechten Gedanken über mich, ich schlage sie an dein Kreuz, ich gebe sie dort ab, Herr, ich will sie dort liegen lassen. Ich will auf die Mülltonne mit denen fahren und mit dem leeren Kofferraum nach Hause. Ich will die nicht mitnehmen. Dieser Minderwert ist nicht Teil von mir. Ich will es abgelassen. Ich will neuen Wert von dir bekommen. Ich will, dass dein Heiliger Geist darüber spricht in meinem Herzen, wie du über mich denkst, wie du mich siehst. Ich bin nicht das, was mein Minderwert sagt. Ich habe einen Sohnwert, einen Tochterwert, einen Erbewert. Und ich frage stattdessen, Jesus, was verlangst du von mir? Jesus, was verlangst du von mir? Jesus, bestimme du meine Bereiche. Und weißt du, wenn Jesus dein Leben bestimmt, wird er eben nicht zu dir kommen und sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts, mit dir kann ich nichts anfangen. Das ist nicht Jesus. Oder? So tickt er nicht. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Du wirst nicht zu Jesus kommen und danach mit einem gesenkten Kopf gehen und sagen, boah, Jesus hat mir so Kopf gewaschen, ich bin nichts mehr wert. Das macht er nicht. Das ist nicht Jesus. Das ist das Gesetz, das ist die menschlichen, oh, sich vergleichen und all das. Galater 6, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben von Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wie erfüllen wir das Gesetz von Christus? Indem, wenn der andere gesündigt hast, du ihn nagelst und verurteilst, richtig? Leute, das ist so ein Unterschied zu allen Religionen. Scharia als Beispiel. Leute reden von Scharia. Worum geht es bei Scharia? Da macht einer einen Fehler, der wird gelöscht, diese Person. Am besten ausgerottet, gesteinigt, was auch immer. Oh, da haben wir einen Fehler gefunden. Gleich vors Gericht, bestrafen. Völlig anderes System. Bei Gott ist es, oh, du hast gesündigt? Hey, weißt du was, wir schaffen das. Hey, Gott liebt dich. Hey, mit Gottes Hilfe kommst du da raus. Hey, weißt du was, ich habe da auch schon versagt. Ich bin genauso eine Pfeife, aber Jesus liebt mich und dich auch. Hey, wir kommen da raus. Du schaffst das. Jesus in dir. Halleluja. Merkt ihr, dass ein Unterschied ist? Und in anderen System, oh, der hat auch den Fehler gemacht. Ah, Gesetz so und so. Ah, komm, hey, komm. Hast du schon gehört, was der gemacht hat? Oh, der hat es nicht drauf. Wir sollten dem und dem Geistlichen sagen, dass er das nicht drauf hat. Der sollte ihm Strafe geben, der soll büßen. Hey, das ist ein Unterschied. Das eine macht frei, das andere lässt einen heucheln, Gefangenschaft, all das. So ein Unterschied. Jesus will uns reparieren. Die anderen wollen uns crashen, ja, die wollen uns zerdrücken, zerstören. Die wollen, dass wir heucheln. Super Verpackung, fauler Inhalt. Aber die Fassade muss passen. Oh, was denken die Nachbarn? Die Fassade muss passen. Pfeif auf die Fassade, krieg den richtigen Inhalt. Jesus in dir, das ist der richtige Inhalt. Hey, liebe Freunde, nochmal, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diese Menschen liebevoll helfen. Ich glaube, dass jeder von uns letzte Woche gesündigt hat. Die Statistiken sagen das, Jesus sagt das auch, wir sind Menschen, wir sündigen. Und wir sollen nicht jetzt mit dem roten Kopf da sitzen und daran denken, sagen, oh, sondern wir sollen überlegen, wie kann ich da raus, wie kannst du mir helfen, wie kannst du mir helfen, wie kann ich da raus, wie kann ich mich verändern, wie kann ich näher an Gott kommen. Meine Sünde, die soll mich näher zu Gott bringen, weil ich mir Hilfe hole. Steht ja. Das ist so anders. Die Religion heuchelt, Religion verurteilt, Religion verdammt, aber der Geist Gottes hilft uns wieder auf die Spur. Wir glauben nicht an einen Gott, der unsere Fehler sucht. Und dann mit der Peitsche von oben steht oder mit dem Schläger und wartet, dass er uns eins rüberbrät. Das ist es nicht. Wir müssen Leuten sagen, hey, du bist ein Sünder und du bist ein geliebter Sünder und Gott liebt den Sünder. Er hasst die Sünde, er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde, er liebt den Sünder, er will dich haben, er will dich reparieren. Er liebt Autos mit Löchern und Rost und so weiter. Er liebt zu reparieren. Er will dich nicht perfekt. Komm zu ihm so, wie du bist, aber lass ihn auch an dein Herz dran, lass ihn an die Wunden dran. Lass den Arzt. Galater 6, Vers 8. Wer nun nach seinem sündigen Neigung lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist Gottes das ewige Leben erhalten. Hey, lass uns Gott gefallen wollen, ja? Lass uns sagen, Gott, ich will dir gefallen, ich will dir gefallen. Und diese Selbstbeschäftigung, ja, die so, hey, die wird so angebetet in unserem Land. Oh, mir, meiner, mich. Ha, ich wollte das und das tun, aber ich hatte das Gefühl, dass es für mich jetzt so besser dran wäre. Ah, ich wollte das und das mit Gott erleben, das mit Gott machen oder mit Geschwistern, aber mir ging es gerade dann nicht so und so. Ich habe das besser empfunden. Dieses mir, meiner, mich. Die Bibel sagt, du wirst nicht glücklicher, wenn du immer mehr guckst nach mir, meiner, mich. Es wird dich enttäuschen, es wird versagen. Ich sag's mal in der Familie, wir sind 5. Wenn ich immer das mache, was mir gefällt, ich werde diese Familie zerstören. Ich werde der Diktator sein, der Führer, der alles andere Plattmacher. Aber das wird meine Familie nicht voranbringen. Und genauso dieses mir, meiner, mich, es wird versagen. Viel stärker die Frage, Jesus, was willst du? Und ich vertraue darauf, dass wenn du es mir sagst, ich es mache, dann funktioniert ich zusammen mit anderen Menschen, funktioniere ich in Familie, funktioniere ich Ehe, funktioniere ich mit Verwandtschaft, funktioniere ich in der Gemeinde, dann entsteht Leben. Mir, meiner, mich, Leute, das ist ein völlig falscher Weg. Galater 6,15, es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Manche sagen, Weihnachten, das Christkind kommt. Hey, Weihnachten soll uns daran erinnern, dass du ein neuer Mensch sein sollst, dass du ein neuer Mensch werden sollst, dass es eine Chance ist für die Leute, ein neuer Mensch zu werden. Du kannst deinen Nachbarn sagen, es ist Weihnachten, du kannst ein neuer Mensch werden. Da ist einer gekommen, der dafür gesorgt hat, dass du ein neuer Mensch werden musst. Auch wenn du 70 Jahre krumm gelebt hast, du kannst ein neuer Mensch werden durch Jesus Christus. Guck nicht, was war, guck, was sein kann. Durch Jesus kannst du ein neuer Mensch werden. Deswegen die Frage, es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du es heute entscheiden, kannst heute bei Jesus festmachen. Oder wenn du diesen Weg verlaufen hast, kannst da wieder zurück. Und dann die Frage, ist er momentan in unserem Leben stärker als die Sünde? Boah, krasse Frage. Aber Jesus sagt, ich will stärker in deinem Leben sein als die Sünde. Ich will stärker sein als deine Neigung. Mach bitte mich wieder zum Chef. Lass mich wieder auf den Thron. Es wird dir gut gehen. Und dann bitten wir seinen Heiligen Geist um Hilfe. Kommen wir auf die Knie und sagen, Heiliger Geist, boah, ich pack das nicht mehr. Ich habe da gerade meinen Versuchungen nichts entgegenzusetzen. Ich fühle mich gerade so schwach geistlich. Ich erlebe gerade vielleicht eine schwache geistliche Zeit, eine trübe Zeit. Heiliger Geist, kannst du kommen und meinen Glauben wieder entfachen, wieder das Feuer in mir schüren? Und der Heilige Geist sagt, hast aber lang gewartet. Klar mache ich das. Ich freue mich. So wie ich es am Anfang gesagt habe, wir sind eigentlich Söhne und eigentlich Töchter Gottes. Und eigentlich Erben. Was kann ein Erbe für das machen, was er kriegt? Gar nichts. Geboren werden im richtigen Haus, ja, kann man sagen. Und Jesus sagt, weißt du, verstehst doch einfach, du kannst es dir nicht verdienen. Verstehst doch einfach, du kannst es mir nicht recht machen. Ich habe alles für dich gemacht und ich will es dir schenken. Und ich will, dass du mein Kind wirst und ich will, dass du dann als mein Kind in Freiheit lebst. Ich will deinen freien Willen, dass du dich immer wieder dafür entscheidest, aber ich mache es. Mach nicht wieder Religion, mach nicht wieder, oh, ich habe alles richtig gemacht diese Woche. Lass den Quatsch, bringt's eh nicht. Nicht in meiner Kategorie, nicht in meiner Liga. Komm und sei ein Kind Gottes. Komm und sei ein Sohn, eine Tochter, hol dir das Erbe ab. Hau weg dein Minderwert, hau weg deine, oh, ich pack das nicht und ich bin nicht gut genug als Christen, was immer. Kannst dir nichts von kaufen. Komm zu mir und sag, Papa, hier bin ich. Papa, ich will nah an dich dran. Papa, ich will ein neuer Mensch sein. Papa, Schenke mir, Heiliger Geist, Neigungen, die mich zu dir ziehen. Erwecke du in mir Neigungen. Lass mich mehr geneigt sein zu dir. Ich glaube, dass Gott diese Gebete beantwortet. Ich will abschließen mit einer Einladung zum Gebet, dass du Gott jetzt in den nächsten paar Minuten leise zu ihm zurückbetest. Eins, zwei Dinge, die wichtig geworden sind. Danach schließe ich ab. Ich gebe kurze Musik dazu. Da musst du nicht mitsingen, weil gibt es keinen Text. Einfach nur eine kurze Zeit der Ruhe. Und dann werde ich kommen und abschließen.